It's time for Real Talks and Interviews with museum guides and curators. It's time to be interested and understand history in a fun way, just like you like it. Are you ready? Here we go.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer. Heute sitze ich in einer Burg mit mehreren Burgfräuleins und einem Burgherrn, kann man das so sagen?
Ja, so lange wie man nicht von Posterstein noch dazu sagt, also
abartig sind wir nicht. Das kommt noch. Also ihr merkt schon, liebe Hörer, wir sind heute hier in einer sehr illustren Runde und ich warne schon gleich mal vor, es kann sein, dass es hier zwischendurch mal Geräusche geben wird, weil gebaut wird, weil natürlich auch Besucherverkehr ist und das Ziel vom Museumscast ist es eben ganz einfach, direkt an der Basis mit den Menschen zu sprechen und da bekommt ihr natürlich auch gleich nochmal so mit, wie läuft denn das auf so einer Burg. Nun möchte ich natürlich das Team auch vorstellen, der Direktor von der Burg Posterstein, die in Thüringen liegt, im schönen Altenburger Land, ist der Klaus Hofmann mit einem F, ganz wichtig. Dann die Marlene Hofmann, sie ist, kann man fast sagen, Mädchen für alles oder Burgfräulein für alles, also mal fachmännisch gesagt Texter, Blogger, Social-Media-Expertin und natürlich deswegen auch für die Öffentlichkeitsarbeit hier vor Ort verantwortlich. Und dann die Franzi Engemann, was die wissenschaftliche Mitarbeiterin ist. Und Petra Nienholz.
Ja.
Und was machen Sie?
Alles.
Cool. Alles.
Ich bin die Sachbearbeiterin.
Genau.
Museumspädagogik. Haben wir jetzt das gesamte Team vorgestellt. Und jetzt würde ich ganz einfach mal an meinen Gesprächspartnern verschiedene Fragen übergeben. Das Wichtigste natürlich zuerst, darum geht es ja auch im Museumscast, was macht die Burg, das Museum, die Ausstellung hier so besonders? Was können Menschen, die vielleicht über den Museumscast auf die Burg aufmerksam werden, denn hier alles so sehen? Was kann man hier erwarten?
Ja, also erstmal sehr viel. Die Burg Posterstein ist also, wie schon gesagt, in Thüringen. Wir sind die letzte Bastion zu Sachsen. Je nachdem, von welcher Seite man kommt, eine 800 Jahre alte Burganlage unter Barbarossa entstanden und hat das Schicksal erlitten wie alle Rittergüter im Altenburger Land, ist also auch enteignet worden 1945 und seitdem Museum. Und seitdem machen wir nach einer langwierigen Restaurierung eigentlich Museumsbetrieb seit 1990/91, richtig innovativ mit vielen Schwerpunkten. Und einer der Hauptschwerpunkte ist neben der regionalen Burg- und Kulturgeschichte der Salon der Herzogin von Kurland. Und das machen wir jetzt wie lange? Seit 25 Jahren, seit 20 Jahren ordentliche Forschung darüber. Und das ist eigentlich erstmal das, was man hier erwartet. Die Burg als erstes Ausstellungsstück, die Kulturgeschichte des Altenburger Landes und die Salongeschichte. Ja, und jetzt seid ihr
sozusagen auch das regionale Museum für den Landkreis Altenburger Land.
Nun ist es ja so, also ich kenne das zum Beispiel von dem Heimatmuseum meiner Heimatstadt, dass dann oft gesagt wird, wer soll jetzt von außerhalb kommen, wenn wir Heimatgeschichte bringen? Wer euch jetzt schon kennt, aufgrund eurer, sage ich jetzt mal, Verbreitung auch in sozialen Netzwerken, der weiß, dass man hier auch aus Hamburg herkommen kann, Spaß haben kann und dazu natürlich auch was lernen kann. Und da würde mich ganz einfach mal interessieren, wie seid ihr überhaupt so in diese Richtung gegangen, dass man sagt, wir sind hier zwar eine kleine Burg, aber trotzdem finden immer mehr Besucher hierher und sagen, da muss ich unbedingt hin, auch wenn ich nicht aus der näheren Umgebung komme. Da kann man ja nicht mehr so ganz Heimat sagen, auch wenn Heimatgeschichte hier vermittelt wird.
Ja, ich würde es auch nicht unbedingt immer Heimat sagen, weil die regionale Geschichte, die bezieht ja Leute mit einigen, wie gerade gesagt wurde, Barbarossa oder Fallada war hier auf dem Rittergut und dann eben der Salon der Herzogin von Kurland. Das ist eigentlich ein europäisches Thema, was eben damals europaweit eine Rolle gespielt hat, was auch in Frankreich geforscht wird, in Lettland und dass schon dadurch über das Thema eine Vernetzung stattfindet, dass das eben übers Altenburger Land hinaus interessiert und aber trotzdem auch regionale Geschichte noch ist.
Trotzdem möchte ich anmerken, spielt es ja sicherlich auch eine Rolle, wie das Team zusammen funktioniert. Also wenn es jetzt, sage ich mal, langweilig wäre, würde sicherlich niemand kommen oder würde sich nicht herum sprechen. Deswegen möchte ich gleich mal auf meine persönliche Erfahrung eingehen, die ich mit der Frau Engemann hatte. Als wir hier am Wochenende zu Besuch gewesen sind, hatte sie eine Kinderführung, genau gesagt eine Ritterführung, sicher zu dem Thema Kinderburg.
Kinderführung durchs Haus und dem Haus bedingt natürlich mit Schwerpunkt auf Mittelalter, auf Rittern.
Und genau. Da sind wir halt als Erwachsene reingeraten. Und oft ist es ja so, dass man dann sagt, das ist für Kinder. Und da wir so langsam gewesen sind, waren dann die Kinder auch immer wieder in unserer Nähe gewesen. Und dann haben wir natürlich unsere Ohren gespitzt und fanden das auch als Erwachsene sehr interessant, was erwähnt wurde, wie es übermittelt wurde. Und die Kinder waren total dabei. Und da ist halt meine Frage gleich eingangs zu dem Thema, wie man auf die Idee mit der Kinderburg gekommen ist. Denn es ist ja jetzt schon in aller Munde.
Also es läuft ja auch jetzt schon, wir haben das jetzt über ein Jahr vorbereitet, hatten sicherlich auch die Idee, weil wir immer viele Kinder haben durch die Geburtstage, durch die Museumspädagogik und überhaupt, was eine Burg ist, da kommen natürlich viele Familien. Und dann ist uns halt aufgefallen, wir haben zwar viele Angebote für die Kinder in der Ausstellung, aber die Texte und die Infos, die bewegen sich nicht auf Augenhöhe mit Kindern. Also haben sie bis jetzt nicht gemacht. Und also selbst wenn die Kinder lesen wollten, würden unsere normalen Tafeln ja zu hoch hängen oder so. Und deswegen wollten wir schon lange mal eine Ausstellung machen, die sich direkt an Kinder richtet. Und in der Vorbereitung, das haben Franziska und ich gemacht, vor allen Dingen, da haben wir schon die Kinder Fragen stellen lassen. Wir haben einfach einen Helm hingestellt aus Pappe, in dem man nach dem Museumsbesuch seine Frage reinwerfen konnte. Und wir haben ganz, vor allen Dingen Franziska, fleißig die auch per Post und per E-Mail beantwortet, diese ganzen Fragen. Also die bekommen alle eine Antwort. Das sind jetzt über 150 inzwischen. Und dann haben wir uns von denen welche rausgegriffen, erstmal zu den Ferienprogramm, was wir seit diesem Jahr dann auch konsequent mitgemacht haben und das immer schon unter der Überschrift haben laufen lassen, dass die Ausstellung also schon langsam gewachsen ist auf die Art. Und dann sind eben schon bestimmte Themen mit angesprochen worden, wie hat der Ritter in der Rüstung, ist der aufs Klo gegangen oder so, das war eine ganz beliebte Frage. Und gab es auch Tiere in der Burg und solche Sachen, die kann man dann alle aufgreifen. Und für die Ausstellung letztlich haben wir uns wieder welche rausgegriffen und vielleicht auch noch ein paar dazugefügt. Aber so, dass das so ist, dass die Kinder einen guten Einblick kriegen. Also wenn man nur die Kinderfragen, Kindertexte liest, auch irgendwas mitnimmt aus der Ausstellung, so die wichtigsten Punkte. Und aber gleichzeitig, dass auch Fragen beantwortet werden, die die Kinder interessieren. Und die haben alle mit Alltag zu tun und vor allen Dingen mit Mittelalter, weil Salon haben wir auch mit aufgegriffen, soll dann auch jetzt eine Führung dazu geben und ein Kinderprogramm. Aber es ist halt ein schwierigeres Thema als die Ritter. Die haben natürlich alle Kinder im Kopf und so. Also dann multimedial und zum Anfassen und zum Ausprobieren und zum Verkleiden, sodass das nicht langweilig wird. Sodass das jetzt eine Ergänzung zu unserer Ausstellung ist, dass das sich an die kleinen und aber auch an die großen Besucher richtet, die es wahrscheinlich genauso lesen werden.
Also habt ihr sozusagen von Anbeginn, wo die Idee da gewesen ist, auch schon das nach außen getragen mit der Kinderburg? Nicht so nach dem Motto, jetzt haben wir ein Jahr heimlich Kinderburg und jetzt gibt es die Kinderburg, sondern wirklich auch schon die Umwelt dran teilhaben lassen, dass da was in Arbeit ist.
Genau, und man hätte auch noch Einfluss drauf haben können. Also man konnte herkommen und noch Fragen stellen und sagen, das interessiert uns aber besonders. Und wir konnten natürlich auch schon merken, bei den Führungen, oder du konntest vor allen Dingen merken, kommt es jetzt an, ist das Thema spannend und oder müssen wir irgendwas anders machen? Oder kommt die Art, das rüberzubringen an, oder müssen wir es irgendwo anders vermitteln?
Also im Prinzip lief es sogar andersrum. Wir haben uns nichts ausgedacht, oder natürlich muss man es auch mal füllen. Man hat selber Inhalte, die man gerne vermitteln möchte. Es lief aber eigentlich andersrum, dass die Kinder uns vorgegeben haben, was interessiert uns denn? Und wo wir dann auch gesagt haben, wir wollen denen nicht aufdrücken, mit was für Informationen die rausgehen, sondern die sollen das erfahren, was die auch wirklich interessiert. Es soll eine gemeinschaftliche Ausstellung sein, im Sinne von, die Eltern werden freundlich gezwungen, diese Ausstellung mit den Kindern selber zu erkunden. Und es wird auch von den Eltern sehr, sehr gut angenommen. Wenn ein Kind nicht lesen kann, dann liest man es dem vor, dann sagt man, hier, guck mal, das kannst du auch anfassen. Das ist immer dieses große Tabuthema im Museum, man darf nun mal nicht viel anfassen. Das ist, aber wir haben eben Repliken mit eingebracht, wie ein Kettenhemd zum Beispiel, dass man auch mal fühlen kann, was hat denn der Ritter so mit sich rumgeschleppt, wie fühlt sich das überhaupt an. Und das kommt bei den Kindern natürlich gut an und bei den Erwachsenen auch. Also es waren die Ersten, wo wir es aufgebaut haben, die das erkundet haben, waren dann tatsächlich Erwachsene. Und für die sind die Informationen ja nicht falsch, sondern manchmal auch ein schöner Einstieg in vielleicht die dann weiter erläuterten Themen.
Ja, und da kommt ja noch dazu, es gibt ja immer, also bei Ausstellungen hat man ja immer verschiedene Ebenen. Erstmal muss ich noch sagen, unsere Ausstellungen sind nie starr, selbst wenn es eine Dauerausstellung ist. Also wir arbeiten auch immer permanent in den Dauerausstellungen und erneuern die natürlich auch nach Kenntnisstand. Gerade jetzt die Kurland-Ausstellung, die sich also permanent erweitert, auch mit Technik, mit Touchscreen, der also die Forschungsergebnisse hat. Und so ist es natürlich eben auch bei solchen Dauerausstellungen, dass man eben die Ebene hat für Leute, die wenig Zeit haben, sage ich mal, die brauchen also eine schnelle Information. Dann haben wir eine ganz heterogene Besucherstruktur. Das heißt, es kommen Leute wegen einer Spezialausstellung, wegen einer Sonderausstellung. Manche wollen mal schnell auf den Turm. Und so ist eigentlich auch die Idee mit der Kinderburg entstanden, dass die Kinder einen anderen Einstieg in den Thema brauchen. Das ist ja bekannt. Aber dass man den so wählt, dass der durchgängig als Prinzip erkennbar ist in der Ausstellung, dieses Thema Kinderburg, und dass es aber eben auch die Erwachsenen mit anspricht. Und ich hatte mal einen alten Lehrmeister vor 100 Jahren, der hat mal zu uns gesagt, eine Ausstellung, die ist erst dann gut, wenn Kinder sich nicht drinnen langweilen. Also da war noch nicht davon die Rede von Teilhabe und von die Themen, die wir heute machen, das war also auch Ausstellung vom Besucher her, nur denken. Das ist ja eine ganz spannende Frage im 21. Jahrhundert. Was ist denn wichtig? Ist die Sammlung wichtiger oder die Besucher? Das nützt mir ja kein Museum, wenn keiner kommt, zum Beispiel nur mal ein Stichwort. Und das gab es also vor 30 Jahren die Diskussion auch schon mit unterschiedlichen Ebenen. Und das haben wir jetzt einfach mal probiert. Und das, was jetzt hier Franziska sagte, das Tolle war eben einfach, dass seit Jahresanfang sowohl die Erwachsenen wie die Kinder darauf angesprungen sind, auf die Themen und sozusagen uns Themen gegeben haben, die wir dann umgesetzt haben, um es nicht an den Leuten vorbeizumachen. Also das wäre ja der größte Quatsch wäre gewesen, eine Ausstellung zu machen, wo wir denken, was denken Kinder. So, und das war eigentlich der Sinn. Und deswegen, denke ich, ist die eigentlich auch so gut angekommen in den ersten Monaten, wo wir hier wo wir ja regelrecht überrannt worden sind. Und vor allen Dingen, das habt ihr ja festgestellt, vielleicht auch von Familien, die sonst gar nicht hierher gefunden hatten. Also das ist so, aber das ist eben so halt diese Geschichte, wo wir eben sagen, wir machen die Ausstellung alles selber, nehmen uns natürlich Hilfe von draußen, ist klar, aber gucken eben, wie passt die in die Burg. Die soll also auch in der Burg immer integriert sein. Also wir wollen nie was machen, was aufgesetzt ist, was also auch die Raumsituation sozusagen zerstören würde. Und da drin, deswegen ja auch Spurensuche bei der Kinderburg, da drin findet eben was statt. Sowohl für Erwachsene wie für Kinder, also auch von unterschiedlichen Themen. Und ja, wenn uns das gelungen ist, also ich denke, im Moment läuft es gut, dann hat sich auch die Arbeit gelohnt. Ja. Und das ist eigentlich das, was wir natürlich dann nach draußen auf allen Kanälen verbreiten. Und das macht die Sache mit dem Feedback ja wieder so interessant. Ja.
Da will ich den Zuhörern nur ganz kurz erzählen, die noch nicht hier gewesen sind. Das Besondere an dieser Kinderburg ist auch, dass das nicht separat irgendwo ist. So nach dem Motto, die Kinder werden weggeschleust von der Hauptausstellung in der Burg und dann gucken die sich dort ihren Teil an, sondern die Kinderburg ist ja in der eigentlichen Ausstellung mit drin. Das heißt, so ein Kind wird mit Sicherheit nicht nur an den Exponaten extra für die Kinderburg hängen bleiben, sondern vielleicht auch an einem Exponat, wo ihr noch gar nicht dran gedacht habt, das könnte auch relevant oder interessant werden.
Das Schöne ist auch, was mir jetzt aus Elternsicht dann aufgefallen ist, wenn ich in Museen bin mit Kindern, dann gibt es ja bei manchen großen Museen, also zum Beispiel in Dänemark, im Nationalmuseum gibt es ein extra Kindermuseum. Das ist in der unteren Etage und da darf alles angefasst werden und das ist alles nachgebaut. Das ist ein schöner, großer Spielplatz und die lernen sicherlich auch noch was. Aber für mich als Eltern, der dann dort mitgeht,
bringt das nicht so viel, weil also da ist es schöner, ich kann nebenher die Texte für Erwachsene lesen und mir die Exponate angucken, die echt sind. Und die Kinder haben trotzdem was zu tun und ich habe Zeit im Museum. Also von daher gedacht ist es ja auch so, weil sonst verbringe ich eine Stunde in der Kinderausstellung und dann gehe ich wieder und habe den Rest nicht gesehen. Und also da auf die Art wird das verbunden, dass man gemeinsam ins Museum gehen kann und dass davon alle was mitnehmen und sich verschiedene Sachen angucken kann. Oder der eine guckt sich dann nur den Film an und der andere liest einen Text dazu oder so, je nachdem, was eben gerade passt.
Oder man kann halt als Erwachsener sich selber erstmal wieder ein Schmunzeln holen, wenn man vielleicht bei einer schwierigen geschichtlichen Ecke gerade hängen geblieben ist. Wenn ich an Hans Faller da denke, das ist ja auch ernster Stoff, was der alles erlebt hat in seinem Leben. Und wenn man dann den Blick schweifen lässt und dann wieder auf so eine Frage von der Kinderburg kommt, dann kann man das auch erstmal so zur Entspannung nehmen. Dass man
Memory spielen kann in dem Raum.
Genau. Ja. Also für die Hörer sei es erwähnt, das ist wirklich ganz toll auch gemacht und umgesetzt. Man fühlt sich da nicht als Erwachsener so reingeschubst, ich muss jetzt mit den Kindern separat was machen, sondern der Erwachsene kann sich das für sich Relevante angucken und das Kind ist genauso beschäftigt, sich die Burg zu erschließen, sofern jetzt zum Beispiel nur die Eltern da sind, es sei denn, die Franzi Engemann macht das.
Oder die Frau Nienholt, natürlich
auch. Oder die Frau Nienholt, gut.
Also ich muss noch mal was zur Kinderburg sagen. Die Marlene hat ja eigentlich schon gute Vorarbeit geleistet. Sie hat uns den Bergfried schon erschlossen vor Jahren, auf diese Art und Weise. Also man kann da die Treppe hochgehen und erfährt also viele Sachen über den Bergfried, das Leben. Und wir hatten da einen kleinen Film und die Kinder sitzen da vor der Truhe und schauen sich das an. Und das ist jetzt so nahtlos mit in die Kinderburg übergegangen.
Passt zusammen zumindest, ja. Dass man vom Verlies über den Turmeingang, über den alten Einstieg bis hoch auf den Turm, da auch eben nochmal begleitende Informationen kriegt, was auf den Stufen steht und solche schwarzen Ritter, die da stehen, mit wo noch was draufsteht für Kinder in kurzen Sätzen, einfachen Sätzen. Das haben wir sozusagen natürlich auch gleich so gemacht, dass es zusammenpasst. Das, wie wir es mit allen Ausstellungen versuchen, dass es eben ins Bild passt.
Das klingt nach recht wenig bürokratischen Aufwand. Also wenn ich das jetzt hier höre, man hat eine Idee und das gesamte Team, es sitzen ja jetzt 4 Personen mir gegenüber, liebe Hörer, und die arbeiten dann gleich an dieser Sache und setzen das um. Die Besucher sagen, was würde uns gefallen und was passt aber zur Burg.
Das ist dann der Vorteil von den kleinen Museen, dass wir sozusagen ganz kurze Ebenen, wir sitzen hier zusammen im Büro, wir können uns über alles unterhalten, wir haben die Ideen zusammen, wir gehen an die Kasse alle, also wir haben den direkten Bezug und bekommen dann auch, kommen ins Gespräch mit den Leuten und können das sozusagen direkt auch wieder anknüpfen dran. Und dann sind die
Wege steckt auch
und kann sagen, was zur Verwaltung und zum...
Ja, mit der Verwaltung muss man natürlich dazu sagen, wir haben seit 10 Jahren einen Trägerschaftsvertrag mit dem Förderverein, mit dem Landkreis abgeschlossen. Und dadurch sind wir natürlich, mein Stichwort war ja Bürokratie, da sind wir aus der Bürokratie natürlich raus. Wir haben also wirklich kurze Wege. Das heißt nicht, dass wir hier schalten und walten, wie wir wollen. Es gibt einen Verwaltungsrat, es gibt jedes Jahr einen Geschäftsplan, es gibt also auch einen inhaltlichen Geschäftsplan und einen Finanzplan und der wird beschlossen und danach arbeiten wir. Also das ist erstmal die Ebene. Aber wir können natürlich kurze Wege, das hat sie jetzt gerade geschildert, eben dadurch eben auch machen, dass wir klein sind. In dem Sinne betrachte ich das sogar als Vorteil. Klein kann da meinetwegen sogar bis 10 oder 20 gehen. Wichtig ist, dass man sich zur Besprechung trifft, dass man praktisch... diesen Geschäftsplan letztendlich in Ausstellungsplan dann umsetzt oder Forschungsplan oder was weiß ich, Digitalisierung, was ja alles gemacht werden muss. Und dass man aber eine kurze Rückkopplung hat. Also es gibt in kleineren Museen, und da zähle ich selbst solche Museen, die nur 20 Beschäftigte haben, drunter, da gibt es also diese Schubladen nicht. Das ist die Abteilung X, das ist die Abteilung Y und der macht's Geld. Und wenn ich was will, brauche ich praktisch einen Weg, um das umzusetzen. Das ist der große Vorteil. Und das ist eigentlich unsere Philosophie, dass wir das auch so weiter betreiben, weil dadurch kommt eben dieses lebendige Museum zustande. Und das wollen wir hier. Wir wollen, also mit, oder andersrum gesagt, wir wollen natürlich mitnichten eine Anbieterung machen. Das ist es nicht. Also alle Ausstellungen, die wir machen, hinter denen stehen wir natürlich, die sind also auch fundiert. Das hat auch immer was mit Sammlung zu tun. Und am Ende kommt eine Ausstellung raus, die möglicherweise der Besucher gut findet. Und da gehen wir natürlich insofern auf die Besucher ein, aber wir dürfen natürlich nie sagen, wir machen heute nur Zigarettenschachteln, weil das gerade in ist oder sowas. Das ist es nicht. Und aus diesem Gemisch heraus sozusagen, dass wir ungefähr wissen denken, zu wissen, was unsere Besucher eigentlich auch erwarten und was sie sehen wollen, haben wir natürlich trotzdem ein Konzept. Und da machen wir dann auch unsere Sonderausstellung draus und unsere Dauerausstellung draus. Also das ist eigentlich so diese, sagen wir mal, diese Geschichte, die ein Vorteil ist zu denen, die ein großes Haus sind, wo dann eben der Wissenschaftler in der Abteilung sitzt und überhaupt nicht mitbekommt, was in der Ausstellung gerade läuft. Und der schlimmste Fall dann der ist, dass die Marketingabteilung mit dem überhaupt keinen Kontakt hat und der natürlich sich auch nicht einbringen kann, der sich dann wieder wundert, was machen die jetzt gerade oder so. Also das ist natürlich auch nicht unser Verständnis von Museum. Und wenn der Glücksfall natürlich eintritt, dass das so läuft, dann hoffe ich, dass das auch nach draußen dann am Ende sichtbar ist. Und so haben wir unser neues Jahr geplant. Wir sitzen gerade dran, praktisch für nächstes Jahr die Ausstellung zu konzipieren und die kriegen so einen großen Hashtag Salon Europa. Und das hat was mit Labor zu tun, das hat was mit Kunst zu tun und das hat was mit Fotografie zu tun. Da kann man natürlich vieles unterkriegen und wir werden hoffentlich auch mit den Leuten wieder in Kontakt kommen. Vielleicht kommen wir da noch dazu, kann man ja was erzählen. Das ist ja in Planung, das ist eigentlich auch schon Händchen dran, dass wir das so machen. Aber das ist schon wieder so ein Baustein. Wie mache ich modernes Museum im 21. Jahrhundert? Wie soll das aussehen? Und wie lasse ich also auch die Leute daran teilhaben, dass die sagen, das ist mein Museum, da will ich also immer wieder mal hin. Und es nützt ja nicht, wenn, die haben wir natürlich auch, das ist auch nicht böse gemeint, aber wir haben Besucher, die sagen, ja, als ich das letzte Mal da war, und wenn man den dann anguckt, auch nicht böse gemeint, da sieht man, dass der also 70 ist. Und dann fragt man natürlich, wann war das? Und wenn man dann erfährt, da lacht im Fall, das war irgendwann in 50er Jahren und jetzt sieht das ganz anders aus. Na gut, da muss man natürlich sagen, da ist eine lange Entwicklung dazwischen gewesen und da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass der schon mal zwischendurch wieder gekommen wäre. Und das wollen wir eigentlich mit solchen Dingen erreichen, dass die Leute sagen, das ist unser Burg, das finden wir interessant und da wollen wir wieder mal hin. Also so, sagen wir mal, so in drei solchen Schlagwörtern ist das eigentlich damit ein bisschen wenigstens umrissen sein. Ja.
Also dieses Lebendige und auch, wie Sie sagen, Herr Hofmann, dass das eine Burg für die Menschen ist, die hierher kommen. Ne? Das sieht man im Endeffekt ja auch schon an der Außenwirkung. Zum Beispiel seid ihr ja sehr aktiv beim Bloggen auch auf Twitter. Und was mir auch noch als Pressemensch sehr positiv aufgefallen ist, auf den Webseiten, die es halt von verschiedenen Museen gibt, gibt es immer so eine Abteilung für Presse. Mhm. Bei euch steht da zusätzlich noch, ich habe mir das extra notiert, Blogger herzlich willkommen. Und dann sogar jetzt ein ganz aktueller Blog-Eintrag, wo eine Bloggerin direkt vor Ort war und gesagt hat, ich möchte gerne über diese Ausstellung bloggen. Und das ist ja letzten Endes auch so ein Indiz, dass ihr da sehr offen damit umgeht und nicht sagt, Fotografieren verboten ist jetzt mal wieder ein anderes Thema. Manchen sind da tatsächlich rechtlich sehr stark die Hände gebunden. Es gibt ja auch Diskussionen darüber, was man dagegen tun könnte und so weiter. Aber da seid ihr schon sehr offen auch.
Ja, sagen wir mal, das ist eigentlich unser Geschäftsprinzip und unser Museumsprinzip. Und da sind wir, ohne uns auf die Schulter zu klopfen, eigentlich in Thüringer Vorreiter. Es geht ja schon damit los, dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen dem analogen und dem digitalen Besucher. Das ist eigentlich in unserem Museumskonzept schon verankert. Das heißt, uns ist der Besucher, der online zu uns findet, genauso wichtig wie der hier ist. Wobei der hier ist, natürlich eben das Geld bezahlt, was wir auch brauchen. Das ist also wichtig. Aber sagen wir mal, von der Informationsebene her, vom Mehrwert her, ist es eben für uns erstmal gleich wichtig, dass der auf unserer Webseite, auf unserem Blog eine Information kriegt, sei das jetzt hier Amerika, fällt mal ein, Auswanderung, die Back to the Roots, die also immer wieder gucken, was machen die in unserer Heimat, da gibt es jemanden, der guckt jeden Tag die Webcam von Altenburg an, wenn es die jetzt noch gibt, wie das auf dem Markt dort ist, weil der eben aus der Region kommt und sowas, bis hin zu Forschungsthemen, Kurland, die sich dafür interessieren, Wenn die in Mehrwert auf unserem Blog kriegen, dann ist das für uns wichtig, dann ist das für uns ein Besucher und dann kriegt
ein Teil der Vermittlungsarbeit.
Und ein Teil der Vermittlung, genau. Ja. Deswegen denke ich, ist das für uns eigentlich erstmal das Geschäftsprinzip und deswegen bedienen wir natürlich unterschiedlich auch unsere Kanäle. Da kannst du ja jetzt hier
mit den Bloggern und den Journalisten, das sind ja für uns, die sind ja für uns genauso wichtig. Die haben jeder ihr Publikum und die kommen bei uns kostenlos rein. Also ich würde jetzt auch keinen Unterschied machen, wenn ein Journalist kommt, der schreibt was, der zahlt hier auch keinen Eintritt. Und wenn jemand sagt, ich bin Blogger, kann der hier auch rein und kriegt eine Eintrittskarte.
Also kommt rein. Ich habe zwar auch keine Angst. Weil es kommt ja doch hin und wieder immer mal so die Meinung auf, ja, wenn ich meine Ausstellung digitalisiere, wenn ich dazu viel zeige, wie es in meinen Räumlichkeiten aussieht, dann kommt der Besucher vielleicht nicht und sagt, kann ich mir doch auf dem Sofa angucken. Die Angst aber habt ihr?
Die haben wir nicht und vor allen Dingen auch für uns ist es umgekehrt. Je mehr über uns schreiben und über Fotos teilen, desto bekannter wird der Burg Posterstein, weil es ist ja nicht... ist ja kein Selbstläufer, dass jetzt alle Leute Burg Posterstein kennen, aber je öfter die sozusagen den Namen mal hören oder mal ein Bild oder überhaupt die Silhouette von der Burg sehen, desto mehr prägt sich das ja ein. Also für uns kann das nur gut sein, wenn Leute drüber reden und die wollen dann halt auch mal selber vom Turm runter gucken und das kann man so gar nicht auf Google. Ja, das ist so. Alle Studien zeigen, für die Museen, die sich für Google oder überhaupt so eine Online-Begehung machen, das rentiert sich einfach, das schlägt sich in den Besucherzahlen nieder und nicht umgekehrt. Also die Leute, die wollen dann gerade sehen, was hier los ist.
Die Aura dessen, was es ist, also ob das jetzt eine Burg oder ein Exponat ist, die kann ich ja nicht digitalisieren, das geht nicht. Also ich kann was digitalisieren, wo ich dann weiß, sagen wir mal, bleiben wir mal beim Löffel, ich weiß, ich habe einen Löffel und der Löffel ist da. So. Und dann kriegt der Löffel noch Informationen, wer hat damit gegessen oder welche Firma hat es hergestellt oder sowas. Das nützt mir am Bildschirm eigentlich herzlich wenig. Da weiß ich zwar, dass wenn ich eine Löffelausstellung mache, dass ich hier einen Löffel habe und dann ist es aber auch schon gut. Beim Gemälde ist es genau eigentlich das Gleiche. Ich kann das Bild bis ins Detail, bis zum letzten Kratzer zwar sehen, aber wenn ich es im Original sehen muss, muss ich hinfahren. Und in so einer Burg, in so einem historischen Gebäude, da kommt eben noch die Aura des Gebäudes hinzu. Und die kann ich durch nichts ersetzen. Die kann ich auch nicht digitalisieren. Und deswegen haben wir da auch keine Angst davor. Und ich denke, das ist bei vielen Kollegen... Also viele sehen das ja ähnlich und es gibt aber eben noch welche, die Vorbehalte haben. Und da muss man vielleicht sagen, das wird sich auch noch durchsetzen oder das wird sich auch noch ändern, weil wir haben ja letztens diesen komischen Spruch, das Internet geht nicht abzuschalten,
wir müssen nicht drauf warten.
Genau. Also, was soll das? Es ist da und es ist ein riesen Vorteil.
Und wenn man dort ist, dann ist man auch anwesend. Also wer dort nicht sichtbar ist, der ist auch irgendwie für viele Leute auch so nicht sichtbar, wenn die dann nicht mehr die Öffnungszeiten googeln können oder die sind nicht eingetragen. Dann überlegt man ja, es geht einem ja selber so, fährt man dann jetzt dorthin oder fährt man lieber in das Museum, wo ich sehe, aha, da ist irgendwas los und das ist regelmäßig irgendwie aktualisiert worden und so.
Und deswegen ist da eigentlich keine Angst da.
Wir wollen es ja wissen, wir fragen ja unsere Besucher. Und der kommt dann im Internet.
Mhm.
Oder wir haben
genau,
Autobahn gesehen
Platz
oder
drei, ja, genau.
Im Internet. Ja.
Also wir machen seit wie lange jetzt, anderthalb Jahre, passiert wieder Besucherbefragung. Jeder, der bei uns an der Kasse kommt, wird gefragt, ob er das gerne preisgibt, wo er herkommt, warum. Wie ist er auf uns aufmerksam gemacht? Also ganz einfach, geht innerhalb von 30 Sekunden ist das abgehandelt.
Also könnt ihr schon durch die Abfragen auch wirklich sagen, jawohl, da hat jemand den Blog gelesen oder da war jemand auf Twitter, Facebook oder sonst
Also das wo. Ranking ist zurzeit, du machst das ja, glaube ich, so, dass die Autobahn ganz oben
die Wiederholungsbesucher, weil die uns kennen, die wiederkommen, denen es gefallen hat.
Also das ist der Hauptgruppe, sozusagen die schon mal da waren und danach die Autobahn, weil man sieht die Burg, wenn man an der Autobahn vorbeifährt. Und Internet ist der dritte Platz. Also Internet im Großen, das ist ja ein breites Feld, aber die können es auch einfach nur gegoogelt haben.
Manche sagen auf Facebook, manche sagen Twitter, manche sagen Internet.
Genau.
Also, dass man die Burg so gut von der Autobahn sieht, ist auch super wertvoll.
Großer Vorteil für uns,
Und dicht gefolgt ist das Ganze tatsächlich, das freut einem ja besonders, Empfehlungen von der Familie, von Verwandten, die dann sagen, das war schön, geht da mal hin. Das ist auch einer der großen Punkte, die ganz oft genannt werden. Und da freut man sich natürlich. Oder selbst wenn die Besucher wiederkommen, weil sie es so schön fanden, sei es jetzt nach einem Mittelalter-Spektakel, um zu sagen, Mensch, wir wollen uns jetzt aber mal die Zeit nehmen, die Burg ohne zu einem Konzert zu müssen oder die Reiter angucken zu wollen oder auf den Markt zu gehen. Und natürlich die, die sagen, Mensch, wir kennen euch, wir kommen jedes Jahr dreimal hierher und es ist so schön und heute sind wir wieder da. Das ist natürlich dann, da freut man sich schlicht und einfach.
Das ist sozusagen das Feedback, was wir direkt kriegen. Und es hat natürlich auch noch einen anderen Grund. Wir wollen im Prinzip, wir haben ja ein Werbebudget, das ist ja bekannt. Und wir setzen im Verhältnis zu unserem Budget also im Moment 3% etwa ein. Das ist relativ viel. Und wir wollen natürlich damit auch rauskriegen, wo müssen wir noch hin in der Bewerbung. Also wenn man dann feststellt, wir haben ein Städteranking, machen wir aus dieser Besucherbefragung und da wissen wir, wo die Leute herkommen. Und dann gucken wir einfach, wo wir denken, das ist eigentlich nicht weit weg. Nicht weit weg heißt bei uns im Umkreis von 100 Kilometern erstmal. Warum glänzt dort noch? Und dort machen wir dann halt gezielt Werbung. Das ist natürlich dann der zweite Effekt, der da eine Rolle spielt. So diese ganze Marketing- und Werbegeschichte, die können wir ja nicht ins Blaue machen. Also die muss man schon ein bisschen gezielt machen, da erzähle ich aber nichts Neues. Und das dient natürlich dann eben auch so dafür, diese Besucherbefragung. Und das dritte ist natürlich, wir sind jetzt hier im vergangenen Jahr, haben wir angefangen, dieses Jahr haben wir ganz intensiv im Landkreis in eine neue Tourismus-, Marketing- und Entwicklungsstrategie erarbeitet, mit der LEG in Thüringen zusammen zum Beispiel. Und das spielt natürlich eben auch eine Rolle. Was haben wir denn für ein Einzugsgebiet? Was hat Altenburg für ein Einzugsgebiet? Was haben wir für ein Einzugsgebiet? Und wir sehen uns sozusagen als Einfallstor zum Altenburger Land, von der Autobahn her, vom Süden her. In Altenburg ist das ganz anders, da kommen Leute von Norden, von Leipzig. Und wie verbindet das mal das Ganze miteinander sich? Und da ist es natürlich notwendig, dass man Zahlen hat. Und die Altenburger Museen machen das jetzt auch. Und das wird uns dann sicherlich auch helfen, sozusagen eben auch diesen Anspruch gerecht zu werden. Wen wollen wir denn hier haben? Im Sinne von wollen, wo kommen die Leute her und wie müssen wir die halt bewerten? Und das ist eigentlich, sagen wir mal, für uns auch Handwerk.
Und müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit nach außen hin leisten, dass Sie da sagen, wir haben jetzt schon das und das und das auch im digitalen Bereich auf die Beine gestellt, dass andere sagen, na, wozu nützt das? Macht lieber eine ganze Seite in der Zeitung oder so. Gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, dass wenn da jemand vielleicht noch total analog denkt, dann ein bisschen die Hände hochhält.
Da ist es schwierig. Also wer total analog denkt, dann ist das schon wie vom anderen Stern. Das ist leider noch so.
Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere digitalen Nutzer oder Abonnenten und Besucher, die halt im Internet gucken, auf allen Kanälen sind keine Jugendlichen. Also das geht auf Instagram, ist die jüngste Zielgruppe sozusagen. Die sind zwischen 25 und 35 oder so. Das ist schon das Jüngste, was so bei uns los ist. Auf Facebook, das ist dann eher zwischen 30 und 50 oder auch noch älter. Also und Twitter ist sowieso auch so in der Kategorie bestimmt. Die haben ja keine Statistik, das weiß man nicht genau, aber das ist ja sowieso eher fürs Netzwerk, fürs eben um andere Kulturschaffende kennenzulernen und sich mit anderen Museen zu vernetzen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man damit junge Leute unbedingt erreicht, sondern es ist auch ein Service für einfach eine gewisse große Zielgruppe inzwischen, die man so erreicht und die man nicht mehr über die Zeitung erreicht. Und der Zeitung kommunizieren wir natürlich genauso und wir schalten auch Anzeigen und wir in verschiedenen Blättern und machen das Klassische und aber auch das Digitale und damit erreichen wir hoffentlich eine relativ breite Zielgruppe, die dann hierher finden.
Die Frage zielt ja darauf ab, wenn ich es richtig verstanden habe, bei Kollegen zum Beispiel, die nach analog denken,
genau.
Das ist natürlich ein riesen Unterschied und auch ein Problem und da muss man, teilweise muss man die Kollegen in Schutz nehmen. Es gibt also nach wie vor städtische Verwaltungen, die das verbieten. Und da gibt es, und da nenne ich jetzt keinen Namen, aber es gibt Museen, die dürfen gar nichts. Die dürfen weder eine Pressemitteilung rausgeben, die haben noch nicht mal eine eigene Webseite, die sind auf irgendeiner statischen, städtischen Seite vertreten, die niemand was nützt, wo also nur irgendeine Öffnungszeit und ein Preis steht oder sowas. Und die können natürlich auf und niederspringen, die dürfen das einfach nicht. Und das erstmal abzustellen, ist natürlich sagen wir mal, ein langer Kommunikationsprozess. Deswegen gibt es ja auch so ein, wie in Thüringen, wie in anderen Ländern, auch einen Museumsverband, wo man dann eben auch dran arbeiten muss, dass das besser wird. Im Sinne von, dass die mehr Freiraum kriegen. Und es ist auch nicht einzusehen, wenn sich Städte teuer bezahlte Angestellte leisten und denen dann nicht so viel Vertrauen entgegenbringen, dass die das können und dürfen. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar. Und da sind wir im Altenburger Land eigentlich gut aufgestellt, weil wir machen das eigentlich seit über 20 Jahren schon. Wir haben uns das damals auch hart erarbeitet, als wir noch in der Landkreisverwaltung angesiedelt waren.
Und ja, die anderen Museen dürfen auch kommunizieren.
Ja, genau, die anderen dürfen das eben auch. Deswegen sag ich, deswegen sind wir ja weit. Also jedes Museum im Altenburger Land darf das. Also wenn man mal von dürfen überhaupt spricht. Und deswegen, man muss es aber als, und da jetzt rede ich wieder von allen Kollegen, man muss es erstmal selber als Teil seiner Arbeit betrachten. In dem Sinne, dass man nicht sagt, da leidet meine Arbeit drunter, sondern bei uns ist es so, das ist Geschäftsprinzip, unser Museumskonzept beinhaltet das mit und ich muss also als Mitarbeiter dann alles, was ich mache, in der Richtung mitdenken. Das heißt, wenn wir irgendwas inventarisieren und fangen dann an, eine Ausstellung draus zu bauen, dann denke ich hinten raus, wie wird das kommuniziert. Und das ist eben der Unterschied vielleicht zu vielen anderen. Ich kenne noch genug Kollegen, die dann sagen, das hält mich von meiner Arbeit ab. Naja, und dann trennen uns natürlich Welten. Das muss man schon sagen. Und daran muss man natürlich arbeiten.
Sie haben gesagt, es war ein langer Weg. Können Sie das ungefähr sagen, wie lang und schwierig?
Naja, der lange Weg, der beinhaltet ja, sagen wir mal, die letzten 20 Jahre, wenn man das mal so überblickt. Da war es natürlich hier im Altenburger Land genauso. Es gibt eine Presseabteilung und die durften nur Pressemitteilungen rausgeben. Und dann haben wir mit denen geredet, das geht so nicht, wir können so nicht arbeiten, wir müssen unsere eigenen Möglichkeiten haben, weil eben, um es einfach mal ganz plakativ zu machen, auch freitags um 4 noch Journalisten angerufen, wo die dann schon nicht mehr da sind, die Abteilung. Das haben die auch eingesehen und da gab es ein Agreement, da stand dann drin, ihr dürft alles im Museum und alles andere aber nicht. Also wenn es jetzt irgendwelche, was weiß ich, über finanzielle Sachen, die Landkreis betreffen oder sowas. Und das hat sich bewährt und dann konnten wir praktisch loslegen und so haben wir praktisch angefangen, unsere eigenen Marketingabteilungen, die damals noch nie so hießen und auch jetzt nicht so heißen, aber eigentlich zu schaffen. Aber unsere eigenen Presseverteiler zu haben. Das war ja noch die Zeit vorm Internet. Das ging ja bei uns hier. Wir sind ja eigentlich erst so Anfang der 90er Jahre dann eingestiegen, wo das richtig losging. Und
die erste Website 2000?
Die erste Website war 2000. Schlag mich tot. Irgendwann 96, 97 hatten wir den ersten Computer. Das war die Zeit, wo das losging. 2000 die erste Webseite. Wir hatten unseren eigenen Presseverteiler, der auf uns zugespitzt war, wie wir also unsere Medien angelegt haben. Und peu à peu hat sich dann der Rest entwickelt mit Twitter, Facebook und was wir jetzt gerade geschildert haben. Und das war der lange Weg und da sind wir eigentlich gut gefahren damit. Und deswegen wundern wir uns eigentlich immer wieder, dass das in anderen Ecken nicht so ist und dass die Stadtverwaltung das nicht kapieren. Zum Beispiel, dass man sagt, ein gut funktionierendes Museum, was sein eigenes Marketing macht, ist für mich als Stadt ja genauso gut. Und diesen Weg müssen manche noch gehen, wo wir jetzt sagen, war Thema lange vorbei.
Also es ist schon auffällig, ne? Gerade jetzt hier Burg Posterstein, was da losgetreten wird im positiven Sinne, das fällt schon auf, was man dann von anderen Einrichtungen manchmal noch nicht so sieht, wo man denkt, Mensch, auch ein großes Haus, wo ist da jetzt die Werbung auf dem Gebiet? Ne?
Ja, wir freuen uns auch, dass es wahrgenommen wird und es ist ja tatsächlich so, dass also es hat sich ja so ein, man hat ja ein Netzwerk in richtig, was sich stabilisiert hat online, also du zählst ja auch mit dazu, dich haben wir auch über Twitter gefunden und so haben wir ja auch deutschlandweit inzwischen auf uns aufmerksam gemacht und das ist natürlich, das bestärkt einen da natürlich, dass das der richtige Weg ist und dass das funktioniert. Ich soll jetzt im November werde ich in Frankfurt einen Vortrag halten, da bin ich eingeladen worden, über das Marketing von Burg Posterstein zu reden, als eben als Beispiel für ein kleines Museum vom Deutschen Museumsbund, von der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist natürlich schon mal, das freut uns, dass wir da wahrgenommen werden und die uns eben auch nur über soziale Medien gesehen haben und gesagt haben, gut, die wären doch mal ein gutes Beispiel.
man wird dann als Experte wahrgenommen, ne? Weil ich meine,
Blog, man kann von seinen Erfahrungen berichten, sozusagen, genau.
Aber es spielt sicherlich auch eine Rolle, wieder Direktor zu seinen, in eurem Fall zu seinen Mädels, Vertrauen hat.
Das habe ich mir nie zu sagen traut. In der aktuellen Debatte, die da läuft, da sage ich dazu nicht. Natürlich ist das immer eine persönliche Einstellung, wie jemand zu sowas steht. Und
ob es einen interessiert.
Ob er interessiert ist, ja. Natürlich. Wie selber das Konzept gesehen wird. Aber was immer wieder erstaunlich ist, was wir feststellen, es hat nichts für uns mit Groß und Klein zu tun. Also natürlich sind wir klein im Verhältnis zum großen Museum, das ist schon klar, aber das ist eine Geschichte, die geht im Kopf los. Und deswegen hat das nichts mit großen und kleinen Museen zu tun und es hat auch nichts mit Geld zu tun. Also diesen Mythos, den viele pflegen, das ist für uns eigentlich ein vorgeschobener Mythos, zu sagen, wenn ich sowas mache, dann kostet mich das Zeit, Geld und Personal. Sicher ist da was dran, aber es ist erstmal eine Kopfgeschichte. Ich muss es erstmal Museum vom Kopf her so denken, dann finde ich auch Möglichkeiten, dass das geht und danach kommt erstmal das Geld. Und wenn ich danach eine Personalstelle habe, was ja bei großen Museen gar nicht anders geht, ist das natürlich richtig. Aber ich muss erstmal selber in mir als Einrichtung sozusagen so weit sein, dass ich das erstmal als Teil der Arbeit betrachte. Und dann finde ich auch Mittel und Wege, wie ich das umsetze. Und das macht für uns den Unterschied. Also ich hatte jetzt ein Telefonat mit der Kulturstiftung des Bundes. Und da ging es darum, wir wollten für irgendwas mit Salongeschichte eine Förderung machen. Und die Dame, die war übers Internet, dann hat sie natürlich recherchiert, hat geguckt, was machen die so. Und als erstes kriegte ich gesagt, dass sie das als kleines Museum machen. So, und dann habe ich denselben Spruch und dieselben Sätze jetzt erzählt wie jetzt, dass das damit ja gar nichts zu tun hat, sondern dass das was mit Denke, mit Konzept und mit Umsetzung zu tun hat. Und ja, das würden wir uns natürlich wünschen, wenn das viel mehr machen würden. Die Engländer und die Amerikaner sind ja sowieso da viel weiter in der ganzen Geschichte. Und wir, wenn man mal guckt, was so bei uns passiert im Social-Media-Bereich, wenn man... Das beste Beispiel ist immer diese Museumsweg, wenn man mal guckt, von 6.000 Museen in Deutschland sind da 100 dabei. Und davon, von den 100, sind es noch die Großen, die sowieso die Kapazitäten dafür haben. Jetzt sind wir doch bei Kapazitäten angekommen, aber die haben ja wirklich Abteilung. Dann sieht man, wo der Bedarf ist. Und wenn man das auf Thüringen runterbricht, sind die Zahlen, bestätigen die sich. Ja. Das ist genau das Gleiche. Also, was weiß ich, da liegen wir unter 10%, weit unter 10%, wo das erstmal als solches wahrgenommen wird. Gell? Wenn ich dann Kollegen höre, die immer noch von Facebook, von Fanpage reden, dann weiß ich, was da abgeht, da brauche ich keinen Kommentar abzugeben. Gell? Also das sind so die Geschichten, wo wir alle dran arbeiten müssen. Das ist sicher noch ein weiter Weg.
Dass eben wirklich einer ja der Chef ist, in dem Fall sind Sie das ja, und wenn man dann nicht das Vertrauen zu den Mitarbeitern hat und sagt, da muss ich den Tweet erstmal überprüfen und dann kann ich den freigeben, damit stirbt an und für sich ja schon so eine Social-Media-Geschichte.
Ja, klar, das widerspricht doch all dem, was da ist. Da haben Sie aber recht. Ich meine, natürlich muss ich das Vertrauen haben, aber ich kann das natürlich auch organisieren. Das heißt, wenn ich dann merke, dass das... Wie soll ich denn sagen,
das ist Twitter.
Wir können ja gleich mal gucken, wir sind ja öffentlich. Museum Merane, gefällt das jetzt gerade.
Hallo, Museum Merane. Also liebe Zuhörer, ihr merkt schon, es ist tatsächlich eine illustre Runde. Hier steppt schon zum frühen Morgen der Bär, obwohl wir uns extra um 9 hier verabredet haben, aber hier ging schon das Telefon, es gehen Leute aus und ein, also von wegen eine kleine Burg, es ist hier tatsächlich schon was los. Nur mal das kurz eingeworfen.
Ja, ich meine, da muss ich Ihnen als Experten eigentlich sagen, dass das die beste Zeit ist für Twitter, die geht ja gerade zu Ende. Dann geht es ja mittags weiter. Nein, was wollte ich sagen? Natürlich kann ich das auch sanktionieren. Wenn ich merke, dass da jemand Missbrauch betreiben würde, dann würde ich natürlich eingreifen müssen. Weil das
dann
sonst
müsste es eine Richtlinie noch, geben.
Genau, also es gibt, nach draußen schade, das ist schon klar. Und dass das in großen Museen schwerer zu organisieren ist, ist mir auch klar. Aber da muss ich Mittel und Wege finden, dass das funktioniert. Und gerade, weil es jetzt gerade getweetet hat, es nützt mir ja nichts, wenn der freitagsmittags um eins heimgeht und dann übers Wochenende nichts passiert. Wir haben tolle Diskussionen gehabt, die finden eben abends um 10 statt. Und da muss ich natürlich das Vertrauen haben, dass derjenige, der dort twittert, eben auch da mitmacht. und präsent ist. Ich kann nicht dort einen Tweet absetzen und sagen, ich bin Montag früh wieder da. Das ist Quatsch, dann brauche ich nichts zu machen.
Das sagen eigentlich auch Social-Media-Experten, die andere schulen. Wenn man einen Tweet oder einen Post absetzt, wo man schon weiß, also der wird definitiv eine Diskussion, und damit meine ich nicht unbedingt was Negatives, lostreten, dann sollte man nicht einen Rechner oder das Handy ausmachen und nicht mehr da sein, sondern gerade dabei sein, um mitzumachen. Ja.
Wir hatten mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da war mal eine Diskussion, die entspann sich abends irgendwann mit dem Deutschen Museumsbund und ICOM, irgendwie ging das los. Und irgendjemand tweetete dann, sitzt ihr immer nur am Computer oder macht ihr nie Pause? Und dann kam dann von irgendjemand eine Antwort, nein, wir haben Smartphones. So. Das war so ein schöner Slogan eigentlich, der das umriss.
Gleichzeitig ist es aber jetzt nicht bei uns so, dass wir das jeden Abend machen müssen oder so.
Nicht.
Aber wenn man halt gerade zufällig was wahrnimmt oder es ist gerade Museum Week oder es ist Ask a Curator Day und wir wissen, da ist jetzt gerade was los und wir sind im Urlaub, dann muss man dann halt von dort aus weiter twittern oder so. Nur um auch noch ein bisschen da zu sein oder um die Diskussion mitzuverfolgen und so. Also inzwischen teilen wir uns da auch ein bisschen rein, wer dann wann wo und richtig. Und warum, oder ich mache Instagram und die Twitter-Abteilung ist beim Chef vor allen Dingen. Oder
stimmt,
ich
da steht ja auch in der Beschreibung, hier twittert auch der Chef.
Ja, das macht es jetzt hauptsächlich. Ja.
Also, wie gesagt, das, und das ist eigentlich, wir sind uns da bewusst, dass das nicht an alle oder auf alle übertragbar ist, das ist schon klar. Und insofern, weil wir es gern machen und weil wir es sozusagen als Teil der Arbeit verinnerlicht haben, wird das natürlich vermutlich auch anders wahrgenommen als in der Abteilung, wo dann immer freitags wirklich geht und montags wiederkommt. Das ist schon klar. Und das, ich kann das auch von niemandem verlangen, das ist auch klar. Aber der erste Schritt, das hat man ja nun schon zweimal gesagt, ist eben, dass man es erstmal als solches betrachtet, als Kommunikationsmedium betrachtet, in die Arbeit einbeziehend.
Wie die E-Mail
und die E-Mail.
Brief, ja, gut, die dann irgendwann den Brief ersetzt hat, ja, bei vielen, bei manchen noch nicht.
Man kriegt immer noch E-Mails, schreiben Sie mir bitte einen Brief oder irgend sowas. Das ist auch sowas. Was soll das, wenn ich eine E-Mail schreibe, erwarte ich eine Antwort, sonst kann ich wirklich einen dritten Fax losschicken, der dann noch einen heißen Schimmel dort ankommt. Und dann ganz ermattet ist und erstmal was trinken muss, bevor er reden kann oder irgend sowas. Das ist jetzt eigentlich ironisch gemeint, aber ja, das ist ja eigentlich der Sinn von so einem Medium.
Ja, es ist schon auch sehr positiv oder überhaupt auch besonders, ne, dass so ein altes Gemäuer jetzt auch wiederum, was das Marketing nach außen anbelangt, so hochmodern ist.
Und vieles haben wir halt aus Neugier angefangen, einfach was uns auch interessiert hat, gerade den Blog. Da hatte ich mal angefangen, versucht Facebook für sowas zu verwenden, 2010 oder 2011. Da hatten wir eine Rittergutsausstellung, weil hier in der Region gab es über 60 Rittergüter und die haben alle ihre interessante Geschichte. Und da hatte ich dann angefangen, jede Woche auf Facebook eine kleine Notiz zu stellen. Also da gab es ja noch Notizen, die heute auch keiner mehr nutzt. Das war wie so ein Blogpost. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, naja, dort ist das eigentlich nicht so gut aufgehoben, wenn da guckt keiner hin, und habe einfach mal so einen Blog gestartet und habe die Texte dorthin gestellt und dann sind die dort eigentlich gut aufgehoben. Da kann man sozusagen seine Forschungsergebnisse, die jetzt nirgendwo unterkommen und auch in der Ausstellung so nicht stehen werden, dann nochmal schön aufbereiten und die sind dann auffindbar für die Leute, die dann tatsächlich vielleicht irgendwann nach Jahren mal googeln oder so und dann kommt mal eine Anfrage dazu oder wir hatten auch so einen Blogpost, da kam dann mal Schenkung oder so. Also da kam dann jemand und hat gesagt, ich hätte hier ein Bild. Seid ihr habt da ja mal einen Blogpost geschrieben zu so einem Thema. Interessiert euch das? Und dann sagen wir, ja, das ist ja aber schön und so, dass sie extra von 100 Kilometern wegkommen oder so und uns das bringen. Und also solche Sachen entspinnen sich dann, die kann man nicht planen, aber es macht Spaß.
Man kann denen ja sogar noch einen draufsetzen. Die Frage war, ja, in so einem alten Gemäuer und so modern, das waren die hier schon immer, könnte man mal, wenn man mal die 800 Jahre zurückgeht. Also wir haben jetzt gerade gelernt, dass die Ritter, das war die innovativste Technik, die es damals gab. Und natürlich hatte die Burg auch Ritter. Und wir hatten also auch ganz interessante Familien hier, die auf der Burg waren, gerade diese Familie Pflug, eine sächsische Familie, die hier über 200 Jahre waren. Das waren immer Leute, die irgendwo in den Staatsgeschäften aktiv waren. Und der bekannteste davon zum Beispiel ist Bischof Julius Pflug, der letzte katholische Bischof von Naumburg-Zeitz, der Gegenspieler von Luther und Spalatin in Altenburg. Der hat gerade eine große Ausstellung in Zeitz bekommen. Besitzer von Posterstein, also es waren auch zu allen Zeiten interessante Leute hier, die also durchaus das Herzogtum vorangebracht haben. Und dann reden wir noch nicht mal über die Herzogin von Kurland in Löbischau. Das hast du ja immer so lustig. Die würde heute natürlich posten, tweeten und hätte auch einen Blog. Weil das ist ja nur das Jahrhundert mit der Kommunikation, mit Brief und Briefkärtchen und
Vernetzung in den Salons und europaweit.
Und insofern kann man ja ganz plakativ sagen, sind wir in guter Tradition von dem, was früher in der Geschichte immer schon stattgefunden hat. Und wenn das so wahrgenommen wird, dann freut uns das natürlich.
Wie muss man sich das vorstellen mit Sonderausstellungen? Fragt ihr die Leute an, wo ihr sagt, die hätten wir vielleicht gerne da?
Nein. Also wir machen uns ein Konzept, was wollen wir? Das hängt natürlich auch ein bisschen von Themen ab. Voriges Jahr, Ernestina-Ausstellung in Thüringen, da haben wir natürlich Hans-Wilhelm von Timmer als Schwerpunkt gehabt. Hochinteressanter Mann, der also über 30 Jahre die Regierungsgeschäfte in Gotha Altenburg hatte, der in der tausendjährigen Eiche in Öftenitz begraben liegt. Den haben wir als Schwerpunkt gehabt und drumherum gucken wir dann immer, was könnte denn da noch ein bisschen passen. Dieses Jahr haben wir halt Kunst, kann man sagen, als Schwerpunkt gehabt, Fotografie.
Und die Kinder.
Die Kinderburg und jetzt eher Anthony Lohr. Und wie gesagt, nächstes Jahr ist Schwerpunkt Salon Europa. Und wir gucken natürlich, wir haben Anfragen von Künstlern. Dann gucken wir, dass das ins Jahresprogramm passt, dass es also auch thematisch irgendwie mit uns passt. Und von unseren historischen Themen haben wir natürlich immer oder versuchen, sehr viel mit der Salongeschichte zu machen. Also als Beispiel zu dieser Salongeschichte passt eben auch 1813 Völkerschlacht in Leipzig, hatten wir eben 2013 eben auch eine Ausstellung dazu, weil die ganzen Personen sich da ja irgendwo widerspiegeln und so gehen wir das im Prinzip eben an. Dieses Jahr haben wir also auch eine Kabinettausstellung, was im weitesten Sinne mit Luther zu tun hat, also Bibeln und, na, wie heißt es, Rollbild, dieses Rollbild, was wir haben zur
was
Reformation.
Was länger war als geplant oder
ja,
was
einfach länger wurde.
Geplant, von 10 auf 18 Meter gewachsen über Nacht. Und die läuft also noch, also so macht man ja als Museum Ausstellungen. Man guckt sich interessante Themen aus, man sucht sich entweder ein passendes Thema, was generell passt, oder man hat selber Jubiläen, die man machen kann. Und wir wollen natürlich eben auch interessante Kunstprojekte haben in der Burg oder in den zwei Ausstellungsräumen. Und so gucken wir, was wollen wir machen, und dann wird das besprochen.
Für nächstes Jahr hat sich eben so herauskristallisiert, dass eben das Salon-Thema unser so ein bisschen als Überthema über dem ganzen Jahr stehen wird.
Ja, und so ein ganz aktuelles Thema.
Ja, also
wir stehen
mit Europa.
Also die Ausstellung Hashtag Salon Europa ist eigentlich so geplant, soweit das Konzept wir jetzt schon verraten wollen, dass also sich jeder da mal beteiligen kann. Die Frage ist, was ist Europa heute für dich? Fragezeichen. Und das soll also interaktiv werden, da wird es eine eigene Webseite dazu geben. Da kann man von außen, wie also hier vor Ort eben in der Ausstellung auch ein Statement abgeben. Und wir wollen dann mal gucken, was da für eine Diskussion entsteht. Und sozusagen die übergreifende Klammer ist die Orte der Herzogin von Kurland. Das heißt,
und der Salon,
Lettland,
das
Frankreich, Polen, Deutschland, diese Netzwerkgeschichte. Und hat das für uns heute eine Bedeutung? Hat das keine Bedeutung? Was bedeutet uns Europa überhaupt heute? Lange Friedensperiode beispielsweise. Ist das überhaupt ein Thema, wenn man die ganze aktuelle Diskussion mal verfolgt? Und der zweite Hintergrund ist natürlich, dass wir anstreben, die Burg als Zentrum für europäische Salongeschichte auszubauen. Und das wollen wir im Prinzip in solchen Ausstellungen thematisieren. Und davor wird es eine Ausstellung geben mit 4 Künstlerinnen, eine aus Polen, eine aus Frankreich, 2 von hier, eine Journalistin, eine Fotografin dabei, die also Schloss Tannenfeld thematisieren, das ja ein Teil des Salons der Herzogin von Kurland war, dann später Krankenhaus war, Stichwort Falla da, und jetzt seit 13 Jahren leer steht und einen neuen privaten Besitzer gefunden hat, und diese Gesellschaft will das praktisch jetzt wiederbeleben als
Zentrum
für Demenzkranke, also wieder so in Richtung Krankenhausbetrieb und Pflegebetrieb, und dann wird sich natürlich der Zustand dort verändern, und das ist also Thema dieser Kunstausstellung. Und davor haben wir eine Fotografieausstellung, da werden Londoner Bilder gezeigt
von
Gera-Fotograf. Und das hat, das passt natürlich auch in Salon Europa, wenn man einfach nur mal Brexit als Stichwort nimmt, obwohl das dort nicht thematisiert wird in dieser Fotoausstellung.
Aber es hat schon immer alles irgendwie mit dem Drum und Dran zur Burg oder zum Altenburger Land zu tun und trotzdem aber auch ansprechend für andere. Ne? Darum geht es ja, dass dann man auch das als Außenstehender verstehen kann, weil es gibt ja manchmal auch so sehr spezielle lokale Themen, da weiß nur der Lokale Bescheid oder der versteht auch nur den Witz, der vielleicht dahinter ist.
Die kommen manchmal auch vor, bei uns natürlich, aber es ist ja oft so, dass man befindet sich ja nicht im luftleeren Raum als Region und deswegen bewegen wir uns ja immer irgendwo im Zusammenhang. Und wenn man da mal über den Tellerrand sieht und das zusammen, die Zusammenhänge aufzeigt.
Also, was du Marlene schon angesprochen hat, 2007, da war ja Buka in Gera und Ronneburg und da hatten wir eine Ausstellung über die Rittergüter. Das war also unser Thema. Und das waren ja die Rittergüter im Altenburger Land. Und da kamen auch viele, die das nicht kannten, also die nicht aus dem Altenburger Land waren, die das auch interessierten, die das auch
aufgenommen. Ja, muss man dazu sagen, Rittergüter und Gärten.
Ja, Rittergüter und Gärten.
Und das war dann zusammen mit Buka, dass so viele tolle Parkanlagen hier existiert haben, die heute alle nicht mehr sichtbar sind. Und das hat man eigentlich auch thematisiert. Ja,
das haben wir dann nochmal zwei Jahre später über die restlichen Rittergüter, die wir also gar nicht unterbringen konnten bei der ersten Ausstellung.
Und damit ist gleichzeitig eigentlich die einzige umfassende Dokumentation über die Rittergüter im Altenburger Land entstanden. Also so sucht man, das ist das mit den Zusammenhängen, die man sich natürlich sucht. Und wir wissen ja, wie viel Prozent Einheimische sind und wie viel Prozent von außerhalb kommen, wo außerhalb ja schon da losgeht, wie sie es gerade definiert haben. Also dass die nicht im inneren Zentrum vom Landkreis sich auskennen, sondern eben, dass da Leute aus Jena, Weimar, Erfurt, Dresden oder sonst wo herkommen. Und die kriegst du natürlich gleich hauptsächlich über die Themen, die den Salon ausmachen.
Ich wollte nur sagen, da gab es ja auch Kataloge dazu und die Anfragen, die kommen dann aus ganz Deutschland. Die verschicken wir dann also nach ganz Deutschland.
Ja.
Also das ist natürlich auch eine tolle Geschichte, ne, wenn so ein Katalog dann auch diesen Zuspruch hat, weil manchmal heißt ja, na, die Kataloge, die liegen dann so da.
Ne? Ja, das ist immer eine Frage, wenn man einen Katalog macht, man muss schon gucken, wen spreche ich noch damit an, also was hat man da noch für Themen drin, das klappt nicht immer, aber es ist natürlich schon so, dass wir auch die Kataloge, dass wir uns umgestellt haben, also wir wollen im Prinzip keine rein wissenschaftlichen in Anführungsstrichen, dass die mit den uferlosen Fußnoten haben, sondern das hast du ja dann auch richtig gut eingeführt, wir gehen dann jetzt mehr journalistisch ran, dass also die einzelnen gut recherchierten wissenschaftlichen Beiträge dann eben nochmal mit Unterüberschriften versehen sind, dass das für jeden lesbar ist, dass der bebildert ist an der Stelle, wo es hingehört und dadurch eben auch, sagen wir mal, diese Lesbarkeit eines Buches entsteht. Und das ist eigentlich auch so ein Prinzip, was wir machen. Und wir machen eben auch das wieder Ausstellungs- und vielleicht mal, wenn man Richtung Kinder spricht, zielgruppengerecht. Also wir haben jetzt, am Anfang dachten wir machen für die Kinderburg eine Broschüre und am Ende ist es eine Schatzkarte geworden. Auf der anderen Seite sind die Informationen, die wir trotzdem unterbringen wollen, trotzdem drauf. Und das ist natürlich eben die glücklichste Fügung gewesen, weil wir jetzt gesehen haben in den zwei Wochen beispielsweise, dass die Erwachsenen mit der Schatzkarte gehen und die Kreuze suchen, die dann rumdrehen und hinten das vorlesen. Also ich habe es mir am Wochenende auch angeguckt, wie das funktioniert bei Spontanbesuchern, also bei keiner Führung. Und das funktioniert. Und das ist so die Geschichte mit den Katalogen. Und wenn man so einen Katalog macht, guckt man eben dann eben auch, dass man die übergreifenden Themen entsprechend eben dort drin mit behandelt. Eigentlich, sagen wir mal, normale Wissenschaften.
Das ist eine super Überleitung zu einem Stichpunkt, was ich hier noch habe. Und zwar ist mir sehr positiv auf eurer Webseite aufgefallen, da gibt es gleich zu Beginn die Rubrik Burg Posterstein Express. Eintauchen in die Geschichte. Dort wird kurz, prägnant und einfach was Geschichtliches erwähnen, sodass man da jetzt auch nicht drüber abstirbt, wie man so schön sagt, weil es vor lauter fachlastigem Wissen, weil ich komme ja nun aus der journalistischen Ecke
Und da fällt mir manchmal schon leider negativ auf, es kommt jetzt von so einem Museum oder wie auch immer ein vorgefertigter Pressetext und dann sitzt man erstmal da und sagt sich, wie arbeite ich den um, dass jetzt der normale Leser, und damit meine ich nicht, dass der Leser dumm wäre, ne, aber dass der irgendwie verständlich ist, wie arbeite ich den um, dass aber wiederum das Museum nicht sagt, der Journalist hat aber das jetzt total verhauen.
Ja. Ne?
Und das ist mir da positiv aufgefallen. Und da wäre eben auch noch meine Frage, da habt ihr euch auch Gedanken gemacht, zusammengesetzt, wie können wir das, ich sag mal, in einfacher Sprache so rüberbringen, dass es trotzdem richtig ist.
Ja, nur habe ich ja den Journalisten-Hintergrund und habe Kommunikation studiert und habe da jetzt das schon fest im Blick. Und habe jetzt auch schon seit vielen Jahren immer die Ausstellungstexte oder die Ausstellungstafeln gestaltet und dann die Texte natürlich auch gelesen und gesagt, naja, das müssen wir hier noch ein bisschen kürzer und ein bisschen einfacher und wir müssen oben das noch zusammenfassen und das muss für alle verständlich sein, weil was nützt es uns denn, wenn es keiner liest oder wenn es nur die Hälfte versteht und also ohne, dass die jetzt, die sind ja alle keine Fachleute und wir haben ja eine Zielgruppe, die das noch erreichen will. Das Gleiche gilt für die Website und für die Kataloge und das ist ja niemandem damit gedient, wenn es niemand liest und das haben wir uns jetzt eigentlich alle verinnerlicht, also wenn die Artikel geschrieben werden. Genau, es ist ja nicht gleichbedeutend mit, dass das jetzt dadurch schlecht wird. Und die größte Herausforderung war eigentlich dieses Jahr mit der Kinderbuch, die Fragen in 3 Sätzen zu beantworten. Also die Antworten sind nie länger als 5 Zeilen in Schriftgröße, also riesige Schrift.
Womit wir eigentlich bei Twitter sind.
50 Zeichen, also es sind eigentlich wie kleine Tweets, ein bisschen verlängerte Tweets zu jedem Thema. Und trotzdem müssen die korrekt sein, natürlich sind die runtergebrochen. Und können dann nicht allumfassend eine Antwort geben, aber es soll auch nicht falsch sein. Also, und das ist die eine große Herausforderung gewesen mit der Textarbeit für die Kinderburg. Das sind
mit den Twitter rein.
Und mit dem Twitter
ja die
auch.
Meinung, dass das zur Verblödung der Menschen beiträgt. Und dann halte ich, oder wir halten dann immer entgegen, ich muss ja erstmal in der Lage sein, eine Aussage in 140 Seiten zu treffen, die relevant ist. Also,
die jemand liest und überhaupt.
Aber ich habe noch eine Ergänzung zu der Webseite, die wir ja, wir haben ja das Konzept zusammengearbeitet. Der Express-Funnel, das hat ja noch den zweiten Sinn, nicht nur, dass ich einen kurzen Einstieg in die Geschichtsthemen kriege, das ist auch erweiterbar, also da können wir immer neue Express-Themen zoomen, sondern wir wollten gleichzeitig eben auch die Statik bekommen von der Webseite. Das heißt, das läuft ja auf Schleife. Ja. Wenn Sie 3-mal am Tag dorthin gehen, haben Sie oben immer ein anderes Thema. Das war eigentlich auch der Sinn, nichts ist immer wie eine statische Seite, wo ich das Gefühl habe, da passiert nichts. Und wenn ich dann noch gucke bei irgendeinem Thema, da ist was Veraltetes, dann bin ich eigentlich schon satt. Und dann weiß ich, dass das nicht richtig gepflegt wird, dass das vielleicht auch keine richtige Wertigkeit dort in dem, bei dem hat er die betreibt. Und dann gehe ich möglicherweise nach dem 2. Mal gar nicht wieder hin, sondern suche mir die Informationen gleich in die Google-Suchmaschine.
Ja, und damals haben wir geguckt, was von unserer alten Website am meisten angeklickt wurde, was so die Themen sind, die interessieren. Und die sind letztlich in dem Express gelandet, nochmal als Zusatzthemen, die wir jetzt nicht in der normalen Texte über Sammlung und Forschung untergebracht haben, sondern eben, was die Leute interessiert hat. Und dann haben wir es noch ergänzt oder so. Letztes Jahr haben wir den Tümmelmann noch dazu gemacht. Also so. Okay. Es ist jetzt, eigentlich ist es nochmal ein Blog, aber wir haben ja unseren Blog. Deswegen ist es wie so ein kleines kleiner Einstieg in Burg Posterstein, in so Spezialthemen.
Ja, sind wir eigentlich bei dem Thema, wo wir eigentlich gar nicht gestattet sind. Also das ist sozusagen, das soll, denke ich, jedenfalls der Mehrwert sein für denjenigen, der da zu uns kommt übers Internet. Wenn wir alle Zeit dann, die wir noch wirklich investieren müssen, in unseren Touchscreen da oben wirklich investiert haben, dann soll das irgendwann ja auch mal alles online gehen. Der Touchscreen, für den, der es nicht kennt, ist ja so, das ist die 3. Ebene in unserer Ausstellung zur Salongeschichte. Und dort sind erstmal alle relevanten Informationen eingeflossen, die nicht sichtbar gemacht werden können in der Ausstellung. Man sieht dort auch Exponate, die wir nicht zeigen können, sei es aus Lichtschutz- oder Platzgründen. Und wir wollen also auch die Forschungsergebnisse von vergangenen Ausstellungen, also Stichwort, was wir vorhin schon mal hatten, Ausstellung zur Völkerschlacht, die war. Viele Informationen sind ja trotzdem relevant für die Salongeschichte, die wollen wir dort irgendwie alle unterbringen. Da arbeiten wir dran.
Über hunderte Biografien, die recherchiert worden sind in Kurzform, die werden da irgendwann alle reinwandern. Das sind aber noch nicht alle drin, weil wir können uns ja auch nicht so teilen, wie mit was wir immer zu viert so machen. Aber das ist das Ziel, dass das eingepflegt wird und erweitert wird und irgendwann steht das mal auch online.
Und das soll dann auch mal online stehen.
Weil das ist sicherlich ein ganz gutes Rechercheportal für so Spezialbesucher, die meinetwegen über entweder ihre Familie forschen oder über ein bestimmtes Forschungsthema.
Eine bestimmte Person halt.
Eine bestimmte Person. Da ja, ist das, glaube
wir
ich.
Haben ja gelernt, wir haben ja selber Personen kennengelernt, gerade mit der Welker-Sammlung. Das sind also Zeichnungen, die in Löbischau gefertigt worden sind. Und da sind also Personen karikiert worden, die sind also als Fabelwesen dargestellt. Und da haben wir viele Personen kennengelernt, von denen wir vorher null wussten. Also nicht mal das Geburtsdatum oder sowas. Und trotzdem findest du wieder jemanden, der darüber eben auch gerade forscht. Und das ist eben das Interessante dann. Und dem nützt die Information dann plötzlich wieder.
Ja, und dann können wir uns auch wieder vernetzen und kommen damit weiter oder so. Wir hatten jetzt auch Kontakt nach Kopenhagen ins Thorvaldsen-Museum, die auch wieder eine Büste, sozusagen das Original von der Büste haben, die wir hier haben und solche Sachen. Also
da ging es um die Locken der Wilhelmine von Sagan.
Ja, genau.
Wir wussten gar nicht, dass die darüber geforscht haben.
Ja, genau, und die haben darüber geforscht.
Zwei Büsten gab, eine Urbüste und eine spätere Büste und irgendwann ist diese Haartracht sozusagen der Urbüste zugefügt worden. Das war für uns wieder eine interessante Erkenntnis.
Genau, und da haben
und
wir uns
in Rom, im Museum Napoleonico, die wird das vielleicht auch interessiert haben, die haben nämlich die andere Büste. Es gibt da noch zwei davon.
Also diese museumsübergreifende Zusammenarbeit spielt da auch schon eine sehr wichtige Rolle.
Also die kommt dann mit.
Die kommt dann mit. Ja, das ist das Tolle. Also nicht nur, dass man auch interessante Kollegen kennenlernt und dadurch eben auch lernt oder mitbekommt, was die denken, was man ja sonst überhaupt nicht theoretisch mitkriegen kann, wenn man nicht gerade zu einer Tagung ist oder so, kriegt man eben auch dadurch mit, was worüber forschen andere. Und die haben das in Kopenhagen, das war eine interne Sache, die wäre nie irgendwo an die Öffentlichkeit gekommen, das hat nur die interessiert gerade, weil die eben halt jemand dran gesetzt haben, die Büste mal zu untersuchen. Warum ist die eine braun und warum ist die andere weiß und warum hat die eine andere Art?
Warum hat die an der einen Stelle eine Locke mehr oder so? Ja. Also das war nur ein Detailsachen gewesen, aber das sind halt, und dann haben die das auf unserer Website gefunden oder auf dem Blog.
Das hat sich niemand anders interessieren, aber uns hat es
interessiert. Ja, die kam auch über einen Blog, genau. Ich hatte mal einen Blogpost geschrieben über diese Büste, wo die mit drin vorkam, mit Torweizen und Weihnachten und Italienreisen und so.
Genau.
Und darüber sind die dann wieder zu uns gekommen und haben eine E-Mail geschrieben. Also das sind so Sachen, die kann ich jetzt nicht in einen Blog starten und sagen, das ist jetzt mein Ziel oder so. Und das kann auch sein, dass das nicht passiert. Aber manchmal irgendein interessiert irgendeine Info dann doch und die steht ja da auch für immer im Internet, solange der Blog läuft.
Oder der Chicagoer Architekt Tümmel.
Ja, genau, der Hans Tümmel heißt.
Der praktisch von der Ausstellung auch übers Internet erfahren hat und dann hatte der zufällig, die Ahnung, war noch oder war es schon vorbei?
Die war leider vorbei, aber...
Er hatte jedenfalls eine Tagung in Deutschland und hatte das erfahren und kam dann extra hier zu uns. Und da haben wir so Zeit genommen für den, haben uns da an der Eiche getroffen und dann hat er uns vieles noch erzählt, was er wusste. Und er wusste eigentlich nichts, er hatte nur ein Bild. Also was war das? Ein Foto oder irgendwas von dem Rittergut in Nöbdenitz. Mhm. Und wollte diesen Standort dann sehen. Da haben wir mit denen lange erzählt und sind dann ins Gespräch gekommen. Und es stellte sich dann plötzlich raus, dass der von einer Linie abstammte, die in 1830er Jahren eben nach Amerika ausgewandert ist. So, und dann,
der polizeilich gesucht auswandern musste, weil er wegen einer Gründung einer studentischen Organisation.
Genau. Also politische Gründe, wir haben es auch noch nicht weiter verfolgt. Und jedenfalls, der war glücklich, dass der diese Informationen gekriegt hat. Und das war für ihn der Grund, hierher zu kommen. Also hätte ohne Internet nie stattgefunden. Das sind so kleine Beispiele eigentlich.
Schließen den Kreis auch wieder. Ja, ne? Durch diese Nachforschungsgeschichte im Internet ist man hier fündig geworden.
Genau.
Ich habe noch zwei Notizen bei mir auf dem Zettel stehen. Und zum einen steht da Museums-App. Könnt ihr euch vorstellen, direkt eine App noch zu machen? Oder sagt ihr, nein, wir haben schon genügend Kanäle?
Also mit Apps haben wir uns schon öfter Gedanken gemacht und es gibt da ja auch verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch Sachen, wo man sich jetzt dranhängen könnte so als Museum, aber jetzt aus Nutzererfahrung werden sich die wenigsten Leute für so ein Museum dann die App runterladen und die dann auch nutzen. Deswegen sind wir inzwischen so weit, dass wir sagen, wenn wir mal die Kapazität haben, dann wollen wir was machen, was sich einfach über WLAN anschalten lässt, entweder über einen Browser oder dass sich irgendwie über andere Kanäle, was die Leute sowieso auf ihrem Handy haben, nutzen lässt, dass man nichts Neues erfinden muss, weil die wenigsten werden sich eine App aufs Handy laden und da ihren Speicherplatz dafür verbauen, um dann unsere Sachen zu nutzen. Deswegen sind wir von dem App-Thema eigentlich weg. Und wenn wir mal wieder viel Energie haben, dann widmen wir uns da einer Möglichkeit, wie man weitere Infos oder eine Art Audioguide kriegen kann, einfach so aufs Handy. Ich habe da schon schöne Beispiele gesehen, in Hamburg zum Beispiel beim Archäologischen Museum durch die Sonderausstellung, da macht es einfach Klick und da war ein WLAN-Unterpunkt da, ein Menü und über das Menü kam man dann ganz normal auf eine Art Webseite, wo dann nochmal zu jedem Exponat was dazu war. Da konnten Videos laufen oder Texte einfach. Es war denen eher Probelauf gewesen und das fand ich super, weil danach geht man halt wieder nach Hause und dann braucht man das nicht weiter auf seinem Handy zu haben natürlich. Also gibt es verschiedene Lösungen, auch was dann bleibt oder so oder eben nicht bleibt. Aber das ist für uns zum Thema App, dass wir eher sagen, nur wenn es eine ganz besondere Funktion jetzt hätte, wo man sagen...
Das ist eigentlich kein Thema.
Eigentlich nicht. Nee.
Und dann noch meine Schlussfrage. Ob denn die Museumsmenschen ein Lieblingsexponat haben?
Sicher. Fangt ihr mal an. Mal sehen, was übrig bleibt.
Ich überlege noch. Fang du an.
Ja, ich kann nicht sagen, das Exponat, sondern ich liebe den Burgturm, den liebe ich einfach. Weil ich auch gern fotografiere und da gern hochgehe, Jahreszeiten, Wechsel und alles so.
Also das muss ich jetzt auch nicht an dem Exponat festgebissen werden.
Aber also es ist ja auch das Hauptexponat. Ja, genau. An dem Burgturm hatte ich auch gerade gedacht. Unsere Geheimtreppe ist auch sehr schön, die sich im Schrank versteckt. Und ich dachte jetzt gerade an so ein Reisebüro, das wir haben. Das ist auch ein sehr schönes Exponat, weil das so eine Art, also das ist wie so eine kleine Kiste, aber relativ groß und schwer. Von wann ist die? 19. Jahrhundert?
Nee,
17. 18. 17. Ach, jedenfalls. 17. Ich bin hier der Kommunikationsmensch. Die ist jedenfalls so konzipiert, dass man unterwegs auf seiner Reise in der Kutsche nach Italien oder sonst wo, da kann man das alles aufklappen, hat ganz viele Schubladen und hat Platz für sein Schreibzeug, für sein Papier, für alles. Ist wie so ein kleiner Laptop aus vergangenen Zeiten, wo man sozusagen alles dabei hat.
Wir nennen es immer den Laptop des 17. Jahrhunderts.
Genau.
Also ja. Kleine Kästchen.
Und dann noch schön verziert und so, ja.
Ja, und der Bildschirm, das sind die Kupferstiche.
Ja. Ja, das ist eins, was ich schön finde.
Also ich glaube, ich habe eine persönliche Beziehung zu unserer Zieschecke aufgebaut. Also Reiterhelm. Und
der ist ja auch mit dir gefahren.
Der ist mit
Berlin
mir
gefahren.
Nach Berlin auf die ITB gefahren und hat uns da sozusagen mit einer Büste zusammen, der Herzogin von Kurland, auf der ITB in Berlin vertreten. Und seitdem habe ich eine persönliche Beziehung zu diesem Helm, tatsächlich ein Reiterhelm. Das Schöne ist, der hat so Ohrlöcher an der Seite, so in Herzchenform. Und es ist immer sehr schön, wenn man mit den Kindern vor der Vitrine steht, wo der Helm drin hängt. Und die dann natürlich das Beispiel eines Ritters, ein Ritterhelm. Und dann ist da ein Herzchen an der Seite dran. Dann freuen sich immer die Mädchen und die Herren sind immer sehr entsetzt, wenn ich ihnen sage, dass Herzchen durchaus beliebt bei Rittern waren. Also in Beziehung auf Minnesang und überhaupt die Herzchen waren da in. Da sind die immer völlig entsetzt und ja, ich glaube, zudem habe ich eine persönliche Beziehung jetzt.
Ja, du hast ja auch 5 Tage in Berlin mit dem verbracht.
Genau, ja, war immer ein schönes Ansprechthema, also seitdem.
Ja, und ich mache es ganz diplomatisch, weil die meisten Exponate sind ja toll, die wir haben. Aber mein schönstes ist die Burg selber, weil ich da so viel Lebenszeit, ja, wir alle, aber ich ja länger, hineingesteckt habe, weil die ja saniert werden musste, die Burg. Die war ja 1977 fast eine Ruine, das Obergeschoss war zusammengebrochen in einem Bereich und wir haben mühselig praktisch die Burg restauriert und haben dann eine neue Ausstellung aufgebaut und machen eigentlich, oder das war der Grundstock dessen, was wir heute hier machen. Und deswegen ist eigentlich dieses Gebäude, dieses unverwechselbare Gebäude, so wie ich meine, eigentlich, sagen wir mal, mein Lieblingsstück. Und das werden wir hegen und pflegen.
Das ist doch ein diplomatisches Schlusswort für den Podcast. Also ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, dass ihr so toll Rede und Antwort gestanden habt. Ich denke, das wird viele auch interessieren, gerade was hier so vorzufinden ist zum einen und natürlich auch die digitale Geschichte. Das ist ja doch immer wieder so ein Knackpunkt, wo sich die Menschen unterhalten, was können wir da noch machen. Und für meine Zuhörer sage ich noch, es sind ja jetzt viele Webseiten, Begriffe hier durch den Raum geschwirrt. Das findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ihr müsst euch das jetzt, während ihr das auf den Ohren habt, nicht merken, sondern ihr könnt das dann einfach dort per Klick aufsuchen und kommt zu Twitter, zu Facebook oder zu sonstigen Links noch, die relevant sind. Und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche natürlich dem gesamten Posterstein-Team weiterhin so viele kreative Ideen. Dankeschön.
Danke
auch. Hat uns sehr gefreut, hat Spaß.